Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Großbritannien sind immer mehr Regionen von der Maul- und Klauenseuche betroffen. Jetzt wurde die Viruserkrankung auch auf einem Hof in Südwestengland nachgewiesen, der größten Viehzuchtregion des Landes. Die Quarantänevorschriften zur Isolation der Höfe wurden inzwischen verschärft. Agrarminister Brown räumte ein, dass möglicherweise infizierte Schafe exportiert worden seien. Er sprach heute von einer besorgniserregenden Entwicklung.
Den ganzen Tag über wurden auf dieser Farm in Northumberland Rinder- und Schweinekadaver aufgetürmt. Auf mehreren Schichten aus Eisenbahnschwellen, Kohle, alten Zäunen und Stroh. Wenn das Feuer heute Abend angezündet wird, um 500 Kadaver zu verbrennen, dann wird die nächste Landstraße gesperrt werden. Ja, sogar Piloten sind vor den Rauchwolken gewarnt worden. Die eigentliche Schreckensmeldung kam jedoch aus der Grafschaft Devon, wo ein siebter Fall der Maul- und Klauenseuche bestätigt wurde, 600 Kilometer vom mutmaßlichen Seuchenherd in Northumberland entfernt. Vorsichtiger Optimismus war aufgekommen, nachdem zuvor 24 Stunden lang kein Fall mehr aufgetaucht war. Umso stärker heute die neuen Ängste. Die betroffene Farm in Devon exportiert regelmäßig Schaf und Rinder auf den Kontinent. Seit heute kann daher nicht mehr ausgeschlossen werden, dass die Maul- und Klauenseuche bereits über den Kanal gesprungen ist, weil kranke Tiere vor dem Inkrafttreten des Exportverbots am Mittwoch ausgeführt worden sein können. London hat die EU-Kommission heute davon unterrichtet. Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass die Ansteckungsgefahr schon vor dem Exportverbot bestand. Deshalb verfolgen wir alle Transporte von der Farm auch ins Ausland. Veterinäre haben jetzt mit der Sisyphos-Arbeit begonnen, die über 2000 Rinder und Schafe auf dem landwirtschaftlichen Großbetrieb, zu dem 13 Bauernhöfe gehören, zu überprüfen. Die Konsequenzen für die Grafschaften Devon und Cornwall sind unüberschaubar.
In Deutschland wurde bislang kein Fall der hochinfektiösen Seuche festgestellt. Verbraucherschutzministerin Künast hat für morgen den zentralen Krisenstab in Bonn zusammengerufen. Dabei geht es um weitere Schutzmaßnahmen gegen die Viruskrankheit. In Brüssel wollen die Agrarminister über die Exportsperre für Großbritannien beraten. Zuvor will London einen Überblick über die Lage geben. Der neue US-Außenminister Paul hat auf seiner Ostreise ein Ende der Gewalt gefordert. An den designierten israelischen Regierungschef Sharon appellierte er, die Abriegelung der Autonomiegebiete aufzuheben. Auch gegenüber Palästinenser Präsident Arafat zeigt er sich besorgt. Anschließend reiste Paul nach Jordanien weiter. Wegen der Luftangriffe auf irakische Radarstellungen stieß der Besuch auch heute auf Protest in der arabischen Welt.
Pro-Saddam- und Anti-USA-Proteste in Ramallah und Gaza, kurz nachdem Colin Powell seine Gespräche mit Arafat beendet hatte. Und es gab auch wieder Schüsse auf jüdische Siedler. Wasser auf die Mühlen des künftigen israelischen Ministerpräsidenten Sharon. In seinem Gespräch mit Colin Powell stellte er klar, Friedensverhandlungen werde es erst dann wieder geben, wenn die Palästinenser die Intifada beenden. Eines muss klar sein, Israel wird nicht verhandeln unter dem Druck von Terror und Gewalt. Colin Powell bezeichnete die Lage als sehr gefährlich und umriss die zukünftige Rolle der USA bei Verhandlungen. Wir können den Konfliktparteien die schwierigen Entscheidungen, die der Frieden erfordert, nicht abnehmen. Aber wir werden helfen. Präsident Bush wird eine führende Rolle übernehmen. Arafat lehnte Sharons Forderung strikt ab, erst nach einem Ende der Intifada wieder zu verhandeln. Israel selbst müsse auf Gewalt verzichten, auch äußerte er Besorgnis, Sharon könne die bisherigen Verhandlungsergebnisse über Bord werfen. Wir wollen die Friedensgespräche mit der neuen israelischen Regierung da wieder aufnehmen, wo sie unterbrochen wurden. Und am Nachmittag gingen Gewalt und Gegengewalt weiter, so wie an jedem Tag seit 5 Monaten. Ein konkreter Friedensplan war von Colin Powell heute nicht zu erwarten. Denn im Gegensatz zur Clinton-Regierung wird die Bush-Regierung im israelisch-palästinensischen Konflikt zurückhaltender agieren. Denn das außenpolitische Ziel ist die Stabilisierung der gesamten Region. Und da steht momentan der Konflikt mit dem Irak im Vordergrund.
Serbische Reformpolitiker haben die Festnahme des früheren Chefs der Geheimpolizei Markovic als einen wichtigen Schritt zu einem Verfahren gegen Jugoslawiens Ex-Präsident Milosevic bewertet. Dies sei nur der Beginn eines Prozesses, an dessen Ende Milosevic stehe, sagte der Fraktionsvorsitzende des Parteienbündnisses DOS im Parlament Jovanovic. Seit gestern ist bekannt, dass Markovic am Freitag mit 2 weiteren Männern festgenommen wurde.
Nun geht es den Schreibtischtätern an den Kragen. Mit Rade Markovic hat die Belgrader Regierung den bisher ranghöchsten Handlanger des Systems Milosevic festgenommen. Dem Chef des allmächtigen Geheimdienstes wirft die Justiz den Mordanschlag an dem früheren Oppositionspolitiker Draškovic vor. Niemand darf sich als unantastbar fühlen, warnte der serbische Justizminister, auch die Hintermänner von Markovic. Niemand wird sich seiner Verantwortung entziehen können. In Belgrad wird seit langem vermutet, dass Markovic einer der Bosse der organisierten Kriminalität war, der auch vor Mord nicht zurückschreckte. So gehen die Führer des DOS-Bündnisses davon aus, dass Markovic auch am Mord an dem Chefredakteur der Milosevic-kritischen Zeitung Dnjevni Telegraf beteiligt war. Slavko Turuvia wurde am 11. April 1999 vor seinem Haus in Belgrad erschossen. Wenn Markovic etwas verschuldet hat, soll er zur Verantwortung gezogen werden. Das war notwendig, nicht nur wegen des Attentates, sondern wegen all dem, was in den letzten Jahren hier bei uns passiert ist. Markovic sitzt seit gestern Abend hier in diesem Gefängnis. Wenn er auspackt, werden andere folgen. Schon kursieren Gerüchte durch Belgrad, dass dies erst ein Anfang war, dass auch sein Auftraggeber Slobodan Milosevic ihm sehr bald Gesellschaft leisten könnte.
Auch heute haben wieder mehrere tausend Menschen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gegen den Präsidenten Kutschma protestiert. Die Demonstranten fordern seinen Rücktritt. Sie werfen Kutschma unter anderem vor, die Ermordung eines oppositionellen Journalisten angeordnet zu haben.
Anarchie und Bürgerkrieg, davor hatte Präsident Kutschma gewarnt. Doch seine Gegner marschierten auch heute wieder friedlich. 5000 Menschen fordern in Kiew, Ukraine ohne Kutschma. Er stecke hinter der Ermordung des Journalisten, sagen sie, aber auch Willkür und fehlende Demokratie werden Kutschma vorgeworfen. Die harte Front der Opposition droht jedoch zu bröckeln. Heute kamen weit weniger zur Demo als erwartet und der Präsident punktet. Kutschma feuerte kürzlich seinen Geheimdienstchef, dessen Nachfolger genießt selbst bei der Opposition hohes Ansehen. Der Präsident hat doch auf unsere Verfassung geschworen, sagt er. Doch alles, was Kutschma macht, ist gegen das Gesetz. So einen Präsidenten brauchen wir nicht. Deshalb wollen wir, dass er seinen Sessel räumt. Kiew heute Abend. Kutschma am Pranger des Volkszorns, angeklagt auf einem symbolischen Tribunal der Opposition. Die Lage in Kiew bleibt weiter unklar. Kutschma sei zwar geschwächt, er werde aber dennoch im Amt bleiben, sagen Beobachter voraus. Das Vertrauen in den Präsidenten schwindet, nur noch 6% aller Bürger halten zu ihm. Die Ukraine erlebt in diesen Tagen die größte politische Krise im 10. Jahr ihrer Unabhängigkeit.
Nach fünfwöchiger Unterbrechung ist im tschechischen Atomkraftwerk Temelin der Probebetrieb wieder aufgenommen worden. Der Reaktor soll zunächst bis auf 30% seiner Leistung hochgefahren werden. Mitte Januar war er wegen Vibrationen einer Turbine abgeschaltet worden. Der Meiler sowjetischer Bauart hatte auch in Deutschland und Österreich Proteste ausgelöst, weil er nahe an der Grenze liegt.
Aus der Hafenstadt Sampit im indonesischen Teil Borneos versuchen Zehntausende Maduren mit Schiffen in Richtung Java zu fliehen. Bei den blutigen Unruhen der vergangenen Tage starben über 300 Menschen. Bewaffnete Dayak zogen heute durch die Provinzhauptstadt Palangkayara und setzten Häuser der Maduren in Brand. Seit einer Woche machen die Ureinwohner Borneos, die Dayak, Jagd auf die zugewanderten Maduresen und töten sie auf brutale Weise. Die Dayak fürchten wirtschaftliche Nachteile durch die Einwanderer.
Einige der kurdischen Flüchtlinge, die vor einer Woche an der Côte d'Azur gestrandet waren, sind illegal aus Frankreich ausgereist und in Deutschland aufgegriffen worden. Eine Gruppe von 17 Irakern wurde am Grenzübergang Kiel wieder der französischen Polizei übergeben. Weitere 5 wurden in Niedersachsen festgenommen. Die Kurden haben in Frankreich ein 3-monatiges Bleiberecht und dürfen Asyl beantragen, aber nicht ins Ausland reisen.
Aus Angst vor Hochwasser haben die Behörden in Mosambik jetzt damit begonnen, mehr als 80.000 Menschen in Sicherheit zu bringen. Der Fluss Sambesi in der Mitte des Landes ist stellenweise bis zu 15 Kilometer über die Ufer getreten. Mindestens 41 Menschen wurden bisher getötet, mehr als 77.000 verloren ihr Zuhause. Aber nicht nur Menschen, auch Elefantenherden kämpfen mit den Wassermassen.
Die Grünen wollen den Klimaschutz zum zentralen Thema ihrer Politik machen. Nach den Worten von Parteichef Kuhn zeigt der jüngste UN-Bericht über die Veränderungen des Weltklimas, dass dringend gehandelt werden müsse. Die Bahn müsse attraktiver werden. Deshalb schlage seine Partei eine Halbierung der Mehrwertsteuer auf die Fahrpreise vor, sagte Kuhn der Bild am Sonntag. Gebraucht würden verbrauchsärmere Autos und mehr Strom durch Kraft-Wärme-Kopplung. Die Ökosteuer, so Kuhn, sollte die Umweltbelastung schrittweise verteuern, aber sozial verträglich sein. Die hessische SPD verzichtet auf rechtliche Schritte gegen die Entscheidung des Wahlprüfungsgerichts zur Landtagswahl 1999. Juristisch sei die Sache entschieden, sagte der stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Bökel im hessischen Rundfunk. Dennoch halte er eine Legitimation für die Regierung von Ministerpräsident Koch für nicht gegeben. Das Gericht hatte das Verfahren am Freitag eingestellt. Damit bleibt die Wahl trotz CDU-Finanzaffäre gültig.
Fehlschlag für die NASA. Der Versuch, einen riesigen Forschungsballon auf eine Reise um die Erde zu schicken, scheiterte wenige Stunden nach dem Start in Australien. In der dünnen Kunststoffhaut des Heliumballons entstand ein Leck. Der Ballon musste per Fernsteuerung zur Erde zurückgebracht werden. Er sollte in 35 Kilometern Höhe treiben, 3 bis 4 Mal so hoch wie ein Passagierflugzeug fliegt. Geräte an Bord sollten kosmische Strahlung messen. Die Forscher hoffen, dass ähnliche Ballons einmal die teure Satellitentechnologie ersetzen können.
Die Bundesregierung hat Spekulationen über einen Rücktritt von Telekom-Chef Sommer zurückgewiesen und ihm das Vertrauen ausgesprochen. Sie wandte sich in einer heute veröffentlichten Erklärung außerdem gegen, so wörtlich, Einmischungsversuche von Oppositionspolitikern. Abgeordnete von CDU und FDP hatten zuvor für ein Ausscheiden des Vorstandschefs plädiert.
Erstmals seit 43 Jahren gab es in Berlin wieder einen Karnevalsumzug. Unter dem Motto »Hier tanzt der Bär« versammelten sich rund 1500 Zugteilnehmer in der Nähe des Brandenburger Tores. Die Närrinnen und Narren zogen über die Prachtstraße unter den Linden zum Alexanderplatz. Die aus Bonn zugezogenen Karnevalsfreunde brachten, vereint mit den Narren von der Spree, weit über 100.000 Menschen auf die Beine, so die Polizei.
2 Sonntagsspiele gab es am Abend in der Fußball-Bundesliga. Rostock verschaffte sich im Abschiedskampf etwas Luft. In Kaiserslautern wurde mit 1:0 gewonnen.
So trist kann der Bundesliga-Alltag sein. An die Bremes Rote Teufel waren mit ihren Gedanken noch in der Kabine. Da lagen sie schon zurück. 0:1 in der 2. Minute. Bashiru Salou schaltet am schnellsten. Sein erstes Tor, seitdem er in Diensten der Hanseaten ist. 3 Tage nach dem Triumph im UEFA-Cup über Prag wirkte der FCK nicht sehr souverän, wirkte fahrig und war Meister im Auslassen von sogenannten 100-prozentigen Torchancen. Es war ein interessantes Spiel in Kaiserslautern mit klaren Vorteilen für die Gastgeber. 0:1 zur Halbzeit im nicht ausverkauften Fritz-Walter-Stadion. Die Pausenpredigt von Teamchef Brehme muss deftig gewesen sein. Der FCK spielte nun aggressiver und mit dem Willen auszugleichen. Doch der Wille allein reichte nicht. Glück gehört auch dazu. Hansa Rostock verteidigte geschickt und immer gefährlich bei Kontern. Dieser bringt Lauterns Abwehrass Harry Koch die rote Karte. Notbremse nennt man das. Es blieb beim 0:1. Hansa Rostock bietet dem FCK die Stirn und gewinnt bei den Roten Teufeln.
Im 2. Spiel trennten sich Schlusslicht VfL Bochum und der vorletzte der VfB Stuttgart torlos.
Der für Spanien laufende Bayer Johann Mühlegg gewann mit einer tollen Energieleistung das 50-Kilometer-Rennen in Lahti. Lange hielt sich René Sommerfeld in seinem Schatten auf. Erst auf dem letzten Kilometer zog der Oberwiesenthaler das Tempo noch einmal an und holte sich die Silbermedaille. Damit ging eine lange Durststrecke der DSV-Läufer zu Ende.
Ich habe mich gut vorbereitet, gut präpariert, bin konstant gelaufen. Unter dem Rennen hat es mich nicht gefroren, aber jetzt kriegt man langsam alles ein.
Es war ein farbenfrohes Bild bei der Siegerehrung der Spezialspringer. Die deutsche Mannschaft belegte zum Abschluss dieser Weltmeisterschaft im Teamspringen von der kleinen Schanze Platz 3. Mit 2 Gold, einer silbernen und einer Bronzemedaille war Martin Schmidt der erfolgreichste Athlet dieser nordischen Skiweltmeisterschaften. Den Titel holten sich die Österreicher, die sich einen spannenden Zweikampf mit Gastgeber Finnland lieferten. Bei ständig wechselnder Führung fiel der Sieg mit nur 2 Punkten Vorsprung äußerst knapp aus. Die Österreicher widmeten diesen Erfolg ihren kürzlich tödlich verunglückten Cheftrainer Alois Lipoger.
Nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 26. Februar.
In den Bayerischen Alpen ist und bleibt die Lawinengefahr groß. Mit weiteren Schneefällen muss auf der Alpennordseite allerdings morgen nicht gerechnet werden. Neuschnee fällt dagegen in Großbritannien, in Nordfrankreich, Skandinavien, auf dem Balkan, in Mittelitalien und auch in unseren Breiten im Norden Deutschlands. Die Wolken, die im Laufe der Nacht über die Nordsee ins Flachland ziehen, breiten sich im weiteren Verlauf bis ins Rheinland aus und dann über das Rhein-Main-Gebiet weiter nach Süden. Zwischen den Wolken kommt ab und an die Sonne zum Vorschein. Der Westwind wird schwach bis mäßig. Zwischen Westerland und Büsum gibt es heute Nacht keinen Frost. Am kältesten wird es mit minus 15 Grad rund um Garmisch-Partenkirchen. Am Tag steigen die Werte auf minus 2 Grad in Thüringen und plus 5 Grad im Rheinland. Die Aussichten. Bis Faschingsdienstag bleibt es kalt, aber nicht unfreundlich. Am Faschingsdienstag zeigt sich vor allem in Baden-Württemberg und in Bayern die Sonne. Am Oberrhein 6 Grad. Am Aschermittwoch ziehen neue Wolken nach Deutschland. Diese Wolken sorgen in Baden-Württemberg und westlich des Rheins für Neuschnee.